das Viertel noch, was man alles vergisst.
Häusler. Häusler.
Ja. Genau. Ja, ich erinnere mich.
Genau. Und die Idee ist, dass die Geschichte des Hauses ja nichts anderes ist als eine Sammlung von Geschichten.
Mhm.
Und deshalb rede ich so nach und nach mit allen möglichen Leuten, die mit dem Trelotzi zu tun haben oder zu tun hatten.
Und ist das deine Idee?
Ja.
Das ist ein Stück Bochumer Geschichte, Kulturgeschichte, was du da machst. Ne? Das ist dir ja klar. Wie machst du das denn?
Also ich werde jetzt gleich einen Punkt finden, dann werde ich sowas sagen wie Hallo, werte Hörerschaft. Heute sitzen wir quasi gewissermaßen über dem Mondpalast zu Wanne-Eickel.
Aha.
Mir gegenüber sitzt der Inhaber eines markanten Gesichtes und einer ebenso markanten Stimme, der auch mit dem Trelotzi, dem Objekt unseres allwöchentlichen Gespräches zu tun hatte, nämlich mit dem Trelotzi, und zwar ist das Thomas Rech. Hi Thomas, stell dich doch mal vor.
Hi Philipp, ich muss mich jetzt erstmal sortieren. Das ist eine interessante Frage, wie stelle ich mich vor?
Das ist ja schon schön, wenn ich manche Leute sagen, ich bin so und so, manche Leute sagen, mein Name ist so und so. Ja. Das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied.
Meine Kinder sagen mir nach, verschiedene sagen die mir nach, aber unter anderem, dass ich überhaupt kein Talent habe, Fragen leicht zu beantworten.
Okay. Das ist ja wunderbar.
Ich weiß echt nicht, wie ich mich vorstellen soll. Also ich bin ja seit vielen, vielen Jahren in der Kulturszene tätig. So würde ich das mal am vorsichtigsten formulieren. Und kommst du klar oder soll ich mal
anfangen? Ist gut, alles gut.
Der Interviewer, weil ihr das ja nicht sehen könnt, fummelt da am Mikro rum. So.
Jetzt klingen wir noch sexier, das ist super.
Okay. Das, wie lange ich mir das schon wünsche. Aber gut, kommen wir zum Ding zurück. Also ich mache seit vielen, vielen Jahren Theater und bin hier in Herne vor 14 Jahren gelandet und habe hier mit dem Christian Stratmann zusammen das Trelotzi, den Mondpalast aufgebaut. Aber wie so viele Bochumer komme ich auf eine gewisse Art und Weise auch aus dieser Kinderstube oder aus dem Mutterbauch Trelotzi gekrochen. Und also mich hat es da im Vergleich zu den anderen in der Szene relativ spät hin verschlagen, weil es mich auch in dem Beruf sehr spät verschlagen hat. Also ich war eigentlich Bundesbahnbeamter und bin dann da auch 8 Jahre gewesen und war also Beamter auf Lebenszeit, Inspektor, und habe aber sehr, sehr früh gemerkt, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich würde Maler werden, dass ich da irgendwie falsch bin bei der Bundesbahn. Und dann bin ich da, das ist schon schwer gefallen, das aufzugeben. So. Man hat ja auch andere Nebenlichkeiten. Und dann habe ich ein paar Jahre lang so vor mich hin studiert, so kreuz und quer. Und in der Zeit bin ich dann Roland Reber, den, ich weiß nicht, ob der Name noch irgendjemand was sagt, der hat das Theater Pathologische Institut gemacht, war ein Mitarbeiter und Schüler von Peter Zadek, als der in Bochum war. Und der hat mich irgendwie zum Theater geholt. Und dann habe ich Theater gemacht und wusste, das ist jetzt meins, obwohl ich davon gar keine Ahnung hatte. Also es war alles sehr intuitiv und auch ein bisschen anmaßend. Und ich versuche das mal zu verkürzen. Und durch Willi Tomczyk, dann habe ich sehr schnell ein eigenes Theater aufgemacht, als den Überkollegen Willi Tomczyk kennengelernt, also einer der wenigen, der auf uns Neue da nicht eifersüchtig oder beobachtend reagiert hat, sondern gleich, als wir unser Theater renovieren mussten, da auftauchte und eine Geldspende gemacht hat und Farbe gebracht hat. Und das hat so meine Nähe zu Willi irgendwie hergestellt. Und dann hat er mich auch zum Fernsehen geholt und so. Also alles vollkommen uninteressant für Trelotzi. Und das ist mir alles aber gar nicht bekommen. Also ich habe da eine unheimliche psychische Krise durchgemacht durch die Fernsehsachen, weil das natürlich viel Geld ist aber auch irgendwie gar nicht meine Welt. Also psychisch war ich dem überhaupt nicht gewachsen. Und hatte dann wirklich eine sehr, sehr große psychische Krise, wo ich über 2 Jahre fast gar nicht mehr aus dem Haus gegangen bin und so. Und dann wiederum durch Willi, der eben bei allem, was man ihm so nachsagt, aber auf jeden Fall eine sehr treue Seele ist und ein wirklich guter Kollege und Kumpel, bin ich dann, um wieder ins Leben zurückzufinden, habe ich mir überlegt, ich unterrichte gerne und vielleicht fange ich mit Amateurtheatergruppen an. Und zu dem Zeitpunkt war im TH Lotzi im Probenraum frei und Willi hat sich unheimlich für mich stark gemacht. Die Restbesatzung stand mir da, glaube ich, sehr skeptisch gegenüber, also Gudrun, Axel und wahrscheinlich auch Heike und Uwe, weil ich immer irgendwie schon so, weiß ich auch nicht, den Ruf der Arroganz und des Anmaßenden hatte. Ich hoffe, ich kann sagen, wenn man dann erstmal miteinander arbeitet, verliert sich das, aber es war irgendwie doch schon relativ schwer, da reinzukommen und Willi hat da einiges für getan und ich habe den Raum gekriegt. Und das hat mir irgendwie so mit das Leben gerettet. Also da habe ich wieder Fuß gefasst und habe das gemacht, was mir Spaß macht, also mit Leuten an Theaterstücken zu arbeiten, teilweise zu unterrichten. Konnte dann relativ schnell sogar dann davon leben, also sehr spärlich natürlich, aber hatte genug Gruppen und Schüler, um irgendwie ja, davon zu leben. Also die Ansprüche als Freischaffender, du merkst, ich versuche das Wort Künstler so ständig zu umgehen. Als Schauspieler, als freischaffender Schauspieler zu leben, muss ich ja niemandem sagen, das ist irgendwie eine Vollkatastrophe. Also das muss man sich vorher gut überlegen, ja, wie sehr man diesen Beruf liebt. Ja. Also das machen sich ja viele Menschen irgendwie gar nicht klar. Also ich habe jetzt die letzten Statistiken besagen, dass das Schauspieler die Berufsgruppe mit der höchsten Arbeitslosenquote ist. Und von denen, die Arbeit haben, ja, können nur 5% von der Arbeit auch leben. Ja. 5% von denen, die Arbeit haben.
Wow.
Von den 5% kennt man 4% aus dem Fernsehen. Der Rest ist an irgendwelchen Schauspielhäusern. Ja. Das ist schon heftig. Aber irgendwie bin ich da wieder reingekommen und ja, das TH Lotzi habe ich gar nicht so viele künstlerische Erinnerungen, sondern eben sehr private. Also die haben in meinem Leben das TH Lotzi immer so eine massive Rolle gespielt. Also wie zum Beispiel wieder so ins Leben zu finden und mich unter Menschen zu trauen und so. Und dann ein paar Jahre später, ich war dann mittlerweile im TH Lotzi relativ etabliert und war, glaube ich, auch ganz gut aufgenommen so. Und dann war in meiner Ehe, standen da einige Veränderungen an und ich brauchte dann ganz schnell einen Wohnraum und habe dann, obwohl das nicht erlaubt war, aber das heute kann man das ja erzählen, irgendwie so ungefähr ein Dreivierteljahr in meinem Probenraum gelebt. Weil in dem Haus sind ja Duschen und Sanitäranlagen und wenn man dann den Raum hat. Das war eine unglaublich intensive Erfahrung, weil für die Leute, die das TH Lotzi nicht kennen, so ein Klassenraum, ist eine ehemalige Schule, hat 70 Quadratmeter. Und meiner war als Unterrichtsraum natürlich auch, also da war nichts drin, außer ein paar Stühlen, dass man denen beim Arbeiten zugucken konnte. Und ich hatte dann eine Matratze da reingelegt. Und es ist wirklich, also für mich war es eine unglaublich intensive Erfahrung, da in der Zeit, so ein Dreivierteljahr, abends oder wann auch immer oder nachts, in einem 70 Quadratmeter leeren Raum flach auf dem Boden zu liegen. Das ist unglaublich allein. Und man schrumpft, also das hört sich jetzt so an, als wäre das gar nicht spektakulär und das sind 70 Quadratmeter, aber also mich hat das sehr beeindruckt und hat auch eine Menge mit mir gemacht. Und irgendwann war das Axel und Gudrun aber zu viel, weil sie wussten, das ist so jenseits der Legalität, das in den Räumen gewohnt wird. Ah, da habe ich natürlich auch wieder sehr viele interessante Nächte mit Willi Tomczyk verbracht. Mhm. Ja, weil Willi kam zu dem Zeitpunkt nur noch zum Malen ins Theater. Und das meistens nachts. Mhm. Und dann hing ich ja da auch rum und so. Und das war irgendwie schon abgefahren und irgendwie ganz schön. Ja.
Wenn du sagst, das war, hat was mit dir gemacht, was?
Ja, also da, ich muss jetzt zögern, weil wenn ich jetzt spontan antworten würde, kämen nur Plattitüden dabei raus.
Das macht also überhaupt nicht.
Doch.
Okay.
Das macht was. Es hat schon damit zu tun, dass man... Nee, ich fange anders an. Ich fahre unheimlich gerne in die Berge. Mhm. Und ich fahre auch sehr gerne ans Meer und segel gerne. Das sind also für mich zwei ganz extrem Eigenschaften, die ich so immer habe. Einmal die Sehnsucht nach Weite und grenzenlos zu sein, weil man einfach am Meer, du siehst einfach keine Begrenzung. Ja, und die Berge, die dir ständig Hindernisse und deine Begrenztheit irgendwie deutlich machen und sich vor dich hinstellen. Und der Raum, der hat so beides geboten.
Okay,
verstehe. Ja, weil das war, der auf einen Seite war das toll, so viel Platz zu haben, aber auf der anderen Seite wirst du so winzig, dass du gar nicht mehr weißt, bist, also wie in den Bergen eben, bist du dem gewachsen.
Ja.
So, ja. Also.
Immer wenn du mit dem Fuß an den Tisch kommst,
dann man wackelt das. Dein Mikro, okay.
Das wird mir nicht ausmachen, aber man hört.
Okay. Man hört also, wie unruhig ich eigentlich bin. Na, also so, es ist mir dann nicht jede Nacht gut gegangen, das muss man einfach auch so sagen. Und, aber nach einer Zeit ging's. Und das hat mir, er hat mich irgendwie weitergebracht. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber es ist, ich werde jetzt dieses Jahr 63. Da erinnert man sich wirklich nur noch an so wirklich markante Punkte. Mhm. Ja, sonst wird es irgendwie zu viel mit dem Erinnern. Und das gehört definitiv dazu. Die Zeit, in der ich allein in diesem Raum gewohnt habe. Ohne jede Einrichtung, nur mit einer Matratze und einem Koffer, wo ein paar Tonnen.
Also da ankamst im Thea Lotzi, so schon von Anfang an, standen da die anderen Häuser noch? Gab es dieses Viertel noch? Oder war es so wie heute, dass es einfach nur dieses Haus ist? Links ist der Friedhof, rechts ist der Sportplatz. Ende der Geschichte.
Nee, es war, das Viertel stand zum größten Teil schon nicht mehr, nur noch einige Sachen. Und die Autobahn war im Bau, also dieser, was jetzt Autobahn ist, also der ehemals hieß das ja, wie hieß denn das damals noch, das hieß ja ganz anders und dann hieß es ja auf Jedoring oder was weiß ich. Und das war im Bau zu dem Zeitpunkt, als ich da, also ich zum ersten Mal in Thea Lotzi war, als ich da ankam, also ich kannte das Thea Lotzi natürlich schon vorher, also man kann nicht in Bochum in der Kulturszene sich bewegen, oder damals habe ich mich einfach nicht bewegt, sondern interessiert einfach. Kam man nicht am Thea Lotzi vorbei. Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr weiß, wie es heute ist, weil ich nicht mehr in Bochum lebe. Das ist ja hier dieses teuflische Ruhrgebietsmedienlandschaft. Sobald du 20 Kilometer weiter wegziehst, kriegst du nichts mehr mit. Ja, das würde in Hamburg oder Berlin irgendwie nicht passieren. Weißt du, da weißt du, was in dem in Treptow gerade passiert.
Ja, aber da wären wir ja in derselben Stadt quasi. Das sind wir
hier. Ja, das sind wir hier doch, ja, letzt, also von,
ja,
unserem, von unserem Gefühl her schon.
Aber es gibt ja schon so einen, ja, Lokalpatriotismus oder eine Selbstdefinition,
ja,
als Wattenscheider, als...
Ja, das für jede einzelne Stadt, aber ich wir kommen jetzt wahrscheinlich vom Thema, aber das lieb ich ja, ist ein Volkstheater hier, der Mondpalast. Man argumentiert ja oft, dass das irgendwie so dem Zusammenwachsen oder dem gemeinsamen Denken des Ruhrgebiets entgegensteht. Und ich finde, das stimmt gar nicht. Man muss ein bisschen umdenken. Also die Berliner unterscheiden schon auch sehr. Also wer aus Charlottenburg kommt und wer aus Treptow kommt. Ja, das ist schon denen sehr wichtig. Und so genauso könnten wir schon auch, das uns schon sehr, sehr wichtig sein, ob wir aus Bochum oder aus Duisburg kommen. Ja. Und wobei es dann aber auch so Verbindungen gibt. Ich glaube, Bochum und Duisburg könnten ganz gut miteinander klarkommen. Ja. Mir fallen andere Städte ein, die nicht so gut miteinander klarkommen.
Also mit Gelsenkirchen und Dortmund.
Dortmund, ja, das liegt so auf der Hand. Aber mit Essen klarzukommen, die irgendwie eigentlich immer ein zweites Düsseldorf sein wollen, ist halt viel schwerer.
Ich hatte immer den Eindruck, Dortmund wollte gerne ein zweites Köln sein.
Richtig. So, die beiden, die tun sich echt schwer. Wir anderen, das meine ich ernst, wir anderen würden eigentlich ganz gut miteinander auskommen. Naja, auf jeden Fall, um dann aufs Terlozzi zurückzukommen, das Private daran noch zu Ende zu bringen. Wie gesagt, das war nicht erlaubt, in den Räumen zu wohnen. Und Gudrun und Axel, das hören die jetzt nicht gerne, ich sage das einfach mal, denen das Haus ja gehört. was ihre Arbeitsleistung da nicht schmälern soll. Also ohne sie hätte das gar nicht überlebt so lange. Dafür einen großen Dank und gebührt ihnen viel Anerkennung, die sie wahrscheinlich nie kriegen werden. Jedenfalls nicht von der Stadt und wahrscheinlich auch nicht von uns, die da waren. Aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, in der Stadt ist das schon, ist das schon im Bewusstsein der Leute.
Also das wäre ihnen sehr zu wünschen.
Ja, das ist so.
Aber wie gesagt, die Gegenseite mit dem Augenzwinkern ist eben auch, dass ihnen das Haus auch gehörte. Also es wäre einfach verlogen zu sagen, man hätte irgendwas gegen Axel oder Gudruns Willen machen können. Ja, und es gebührt ihnen ja auch. Also sie haben die Arbeit gemacht. Von Basisdemokratie bin ich jetzt zu alt auch für. Naja, auf jeden Fall haben die dann irgendwann gesagt, oben bei uns in der WG, die haben ja oben in der WG gelebt, da waren so einige Veränderungen gelaufen und da ist was frei, kommen hoch. Und da habe ich im reifen Alter von, weiß ich nicht, über 30 zum ersten Mal in der WG gelebt.
Und wie war das? Also nicht en Detail, aber das Gefühl. Ich meine, du hast diesen Raum, wo du dich groß und klein gleichzeitig gefühlt hast.
Und gehst dann in...
Dann gehst du umhin in eine, sag ich mal, schon eine bestehende Struktur, wo du Gast bist. Ich stelle mir vor, wo du dich auch anpasst in gewisser Weise. Das alles allerdings in einem Rahmen von doch eher was freiheitlich Alternativen. Aber trotzdem passt du dich an in was Bestehendes.
Ich habe mich bemüht, da anzupassen. Ich habe also die WG war gut. Also gegen Gudrun, Axel, Knut Kalbertod und die Tochter von Gudrun wohnten. Die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch zusammen irgendwie. Also jetzt nicht irgendwie. Oder weiß nicht wer mit wem. Also war noch irgendjemand. Aber so Gudrun, Axel, ich, wir waren ja schon auch damals schon auf dem Weg, ältere Herrschaften zu sein. Also wir waren jetzt nicht die typische WG-Gemeinschaftsgeneration schon, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich habe es sehr spät kennengelernt, war über 30, war überrascht, dass sie allen Klischees entsprach, die man so haben kann über WGs, vor allem was die Küche betrifft und so.
Ach ja, die Küche.
Und den Umgang mit den Katzen und so. Aber mit den Leuten war das schon irgendwie toll. Wir haben zu dem Zeitpunkt gemeinsame Projekte gemacht, wie den Jedermann und so. Und also das war wirklich so eine Zeit, wo Privat- und Alltagsleben und Job und Projekt und so alles so ineinander überfloss. Das war schon gut. Ja. Aber es hat mir auch... also danach war ich sozusagen wieder lebensfähig. Ja, das war mir alles nicht bewusst, aber das waren so Schritte und danach konnte ich wieder so ins Leben gehen, wie es mir entspricht. Also ich bin nicht der WG-Typ und konnte meine eigenen Sachen suchen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie und warum und in welchem Job ich dann das Terlozzi letztendlich verlassen habe. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wo ich dann hingegangen bin, was ich dann gemacht habe für meinen Lebensunterhalt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Lust habe, das jetzt auszuprobieren. Und auf jeden Fall, was irgendwie ganz schön ist, dass meine Nachmieter wurden nach Attac. Mhm. Ja. Und das hat mich ja dann auch weiter begleitet. Also als ich zum Mondpalast ging, habe ich ja den Axel, der ist ja mitgekommen. Also ich habe ja riesige Teile...
Ich wollte gerade sagen, wenn man in den Mondpalast ging, Und hat man viele Leute vorher im Tialozzi war, hat man gedacht, Moment mal, den kenne ich doch, den kenne ich doch.
Ja. Ich habe mir damals, hatte mit dem Christian quasi so verhandelt, kann man das gar nicht sagen. Also ich hatte ihm mitgeteilt, unter welchen Umständen ich so ein Volkstheater leiten wollen würde. Weil das war ja jetzt nicht mein Lebenstraum, also irgendwann mal Volkstheater zu machen. Mhm. Und dazu gehörte eben das Recht, sich ein eigenes Ensemble aufbauen zu können mit 10 Leuten. 10 festangestellte Schauspieler. Das ist ja für so ein Privattheater vollkommen ungewöhnlich. Mhm. Und das ist eben auch meine eigentliche Leidenschaft. Und ich hatte mir da vollkommen theoretisch so ein Konzept gemacht. Ich wollte zur Hälfte die Leute besetzt haben, die ich kannte aus anderen Arbeiten und die ich gerne bei mir haben wollte. Und die andere Hälfte von Leuten, die ich nicht kannte, die sozusagen Neues und Inspiration. Und von Naratak habe ich damals die Ute Schütgens mitgenommen und den Axel natürlich sowieso. Ich habe dem Axel auch sehr viel zu verdanken, also gerade in der Zeit, wo ich da um mein Leben gekämpft habe, hat der Axel mir schon an verschiedenen Stellen ganz lebenspraktisch geholfen. Und es ist natürlich auch ein altes Zippespferd sondergleichen. Ja, wir haben hier angefangen. Er hatte keine besonders große Rolle, war aber von vornherein der Liebling. Also der hat das einfach drauf, der kommt zum Applaus raus und die Leute feiern ihn. Ob der vorher gespielt hat, ist gar nicht wichtig. Also Ute Schützgen, Axel Walter und Axel Schönberg.
Ja.
Habe ich mitgenommen. Und dann quasi, oder die habe ich kennengelernt in Tialozzi. Und später dann eben auch noch Ecki Eumann. Der ist dann noch nachgekommen, auch vom Naratak.
Falco Büscher von den Unwilligen.
Ja, die hatte ich aber ja schon, der war ja als Tialozzi überhaupt durch mich erst gekommen. Also gut, bei den Unwilligen.
Ja.
Martin Zeig habe ich auf die Art und Weise kennengelernt.
Ja. Ich habe euch beide, dich und Martin, das erste Mal bei Jedermann 99
kennengelernt. Ja. So. Ne, war das nicht Kaukasischer Kreidekreis?
Das war 2001, also 2 Jahre später. Ich war schon 99.
Okay. Naja, ich wusste gar nicht, dass ich da Martin schon da kennengelernt hatte.
Damals der spielte da eine kleine Rolle.
Ja, da kann ich gar nicht mich daran erinnern.
Der hatte aber auch, also er hatte auch keine Szene mit dir oder so. Es war mehr diese ganze Partygesellschaft, die dann da vorher.
Ja, okay. Also dann später habe ich den Martin natürlich kennengelernt. Der ist ja heute der Star hier. Also der ist einfach ein Naturereignis auf der Bühne. Und ist irgendwie auch durch einen Zufall hier hingekommen. Also ich hatte 10 Leute, also die 5, die ich mir ausgesucht habe, 5 gecastete und habe dann nochmal 1 oder 2 Arbeitstage gemacht, um zu gucken, funktionieren die auch wirklich zusammen. Und da war einer dabei, der funktionierte nicht und der wurde gleich wieder rausgeschmissen und der war gut, der war teuer, wir wollten mit Proben anfangen und da ist mir Martin Zeug eingefallen. Das war der Glücksgriff.
Du hast jetzt gerade schon ein paar Mal das Wort Volkstheater gesagt. Mhm. Was bedeutet das, Volkstheater?
Naja, also per Definition, das ist mal erstmal so ganz sachlich zu definieren. In der Fachliteratur wird es auch als Regionaltheater bezeichnet. Volkstheater hat den Anspruch, zunächst mal Theaterstücke in der Lebenswirklichkeit des Publikums anzusiedeln. Also am besten kann man es vielleicht in der Unterscheidung zu Boulevardtheater machen daran, dass Boulevardtheater ganz oft, wenn man sich die Stücke angucken, spielt, beziehen die ihren Reiz, falls sie einen haben, daraus, dass sie nicht in der Lebenswirklichkeit der Menschen, die sich das angucken, spielen. Also spielt auf einer Segeljacht oder in einer Hotelsuite oder in einem Penthouse, ja, wobei, da ist schon... im Ruhrgebiet sagen die Leute Penthouse, ja, mein Freund hat auch eins in der ersten Etage oder so. Das können die hier gar nichts mit anfangen. Das war, glaube ich, auch so die tolle Idee, die der Christian hatte, dass für diese Menschen hier irgendwie so ein Theater fehlt, wo die gespiegelt werden. Also es spielt in solchen Lebenswirklichkeiten, es reflektiert die sprachlichen Eigenschaften einer Region und kann sich in den unterschiedlichsten Theatergenren mit auch Problemen aus der Lebenswirklichkeit beschäftigen. Also es ist nicht notgedrungen komödiantisch. Ja? Meistens wird es so verstanden und hier wird es auch so verstanden. Also obwohl wir immer auch Themen einarbeiten, wenn es uns gelingt. Aber das ist eigentlich nicht notgedrungen bei Volkstheater. Es könnte auch ein Drama sein. Also das erste große Theater, Volkstheaterstück, das ich live gesehen habe. Groß geworden bin ich natürlich mit Unsorg auf den Schoß meiner Oma und so. Aber das war von Peter Zadek, der Tancred d'Ors, Kleiner Mann, was nun? Also das ist eigentlich ein klassisches Volkstheaterstück. Ja. Die Erlaubnis, hier sowas zu machen, werde ich wohl nie kriegen. Aber theoretisch ist das so. Und mir macht beide Aspekte daran Spaß. Also wenn ich jetzt heute nicht mehr für Geld arbeiten müsste und machen könnte, was ich wollte, würde ich weiter irgendwo komödiantisch tätig bleiben oder satirisch oder so. Nicht mehr so wie früher in groß in mir rumwühlen oder absurdes Theater. Ich will nicht mehr so viel in mir wühlen. Und als ich das erste Mal in einer Komödie selbst als Schauspieler auf der Bühne stand, das war wirklich ein Erweckungserlebnis. Weil ich glaube, ich habe auch so eine Affinität zur Macht. Also ich finde Macht schon irgendwie ganz geil. Und ich persönlich glaube, dass man sich niemals irgendwo so mächtig auf der Bühne fühlt wie in einer Komödie. Weil du die, wenn sie gut ist. Also weil du die Leute so direkt am Zügel hast und so direkte, meistens sogar unwillkürliche Reaktionen von denen hast. Das ist ja im Drama und Tragödie alles so nicht der Fall. Da spürt man auch, ob man die Leute hat. Und das ist schon auch ein mächtiges Gefühl. Aber in der Komödie ist es einfach geil. Also wenn so ein Saal anfängt zu wiehern, aufgrund eines nicht allzu blöden Scherzes, dann ist das einfach geil. Also das ist das, was mir daran gefällt. Und ja, das ist auch jetzt wieder so platt. Und ich lebe halt gerne im Ruhrgebiet. Also gleichzeitig, meiner Ansicht nach, tut der Mondpalast was fürs Ruhrgebiet. Also wir haben jetzt fast 1 Million Besucher nach Wanne-Eickel geholt. Ein Ort, den man ja sonst auch mittlerweile vergessen hätte. Und es ist irgendwie befriedigend, dass die Leute sich wiedererkennen und dass sie jemand in ihrem Stolz auf diese Region so unterstützt. Ja? Also ihnen nicht irgendwie permanent irgendwas von außen, was viel toller ist als das Ruhrgebiet, vorsetzt, ja, wie unsere Hochkultur, die ich um Gottes Willen nicht missen möchte. Aber sowas hat halt gefehlt, das macht mir, jetzt muss ich mal einen Moment innehalten, es macht mir immer noch Spaß.
Das lassen wir mal kurz so stehen.
Gerne.
Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, die jetzt von diesem ganzen Regionalen wegführen. Nämlich ist es eine, ich glaube, Schauspieltechniks-Vorlieben-Frage.
Ja.
Wenn ich mir die Oscar-Nominierung so anschaue zum Beispiel, dann gibt es den Typ Schauspieler, weiß ich nicht, wie im hier aus There Will Be Blood, wie heißt der denn? Ich habe jetzt totalen Namensdefizit. Also so Leute, die sich voll in die Rolle reinwerfen, ja. Oder hier der den Oscar gekriegt hat, glaube ich, für seine Darstellung von Stephen Hawking, die wirklich in dieser Rolle verschwinden. Und dann gibt es auf der anderen Seite so Leute, ich nehme mal als Paradebeispiel Jack Nicholson, der einfach Jack Nicholson ist und overacted und einfach so da ist und so eine Präsenz hat, der hat einfach zufällig einen anderen Namen trägt in diesem Film. Aber trotzdem, ich finde, immer sehr authentisch rüberkommt.
Ich verstehe genau, was du meinst.
Und das ist, finde ich, ja schon ein großer Unterschied. Was magst du lieber? Als Regisseur und als Schauspieler?
Als Regisseur und als Mensch mag ich die Jack Nicholson-Version lieber. Das sieht man, wenn man sich, wenn unser Theater hier kennt und die Leute, die ich hier hingeholt habe, er sieht das sofort. Mhm. Ja, und das sind, also ich nehme jetzt mal Axel Schönberg, der, mit dem ich ja auch lange geredet habe, also ich kann jetzt nicht sagen, was den verletzt oder so, ja. Axel Schönberg ist Axel Schönberg, ja. Aber der kann auf der Bühne machen, was er will. Er kann auch overacten oder die Leute zusammenschreien oder so. Es kann die totale Charge sein und sie ist trotzdem glaubwürdig. Das ist eine Kunst, die man nicht lernen kann. Ja? Und sowas liebe ich einfach, weil diese Menschen sind auch im Alltag total authentisch. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Jack Nicholson, wenn du den triffst, jetzt mit dem Kaffee trinken, ist der authentisch. Ob der dich kennt oder nicht, ist scheißegal. Also so Leute wie Martin, Heiko Büscher, Axel Schönberg und so, das liebe ich sehr. Und wobei ich auch immer wieder betone, wenn ich mit anderen Leuten rede, es gibt kaum Schauspieler, wenn du jetzt Axel Schönberg zum Beispiel nimmst, ja, der das ja mal aus irgendwelchen Laienerwägungen angefangen hat. Du wirst in Deutschland nur wenige Schauspieler finden, die in den letzten 14 Jahren so viele Vorstellungen gespielt hat wie Axel Schönberg. Der hat natürlich mittlerweile auch einen Erfahrungsschatz. Und das ist eben auch wichtig in diesem Beruf. Ja. Also ein gewisses Maß an Handwerk und Erfahrung kann nicht schaden. Ja. Ich habe aber bis auf eine Ausnahme nie zum Beispiel einen Schauspieler genommen, der von einer klassischen Schauspielschule kam. Ja. Obwohl wir, als wir angefangen haben, wäre sowieso keiner von denen zu uns gekommen. Also das war ein absolutes No-Go. Ja. Ein paar von denen, die nicht zu uns kommen wollten, habe ich mittlerweile wieder gefunden bei Unter uns und so. Also ob das jetzt, ich weiß es nicht, aber ja, so. Jetzt würden sie, haben wir viele Bewerbungen und so, und wir bezahlen halt auch für ein Privattheater relativ fair. Also ich liebe einfach das Arbeiten im Ensemble. Also so. Und wenn ich jemanden von der Schauspielschule bekomme und Montag, das ist ein Privatunternehmen, ja, das mit etwas Geld verdient, von dem alle Leute gesagt haben, damit kann man, mit Sprechtheater kann man kein privates Geld verdienen. So. Hier wird auch niemand reich, aber es ist eine bestimmte Atmosphäre hier. Wir haben aber keine eigene Maskenbildnerin, wir haben auch keine Bühnenarbeiter, also ich brauche hier eine bestimmte Mentalität. Das war im Übrigen die größte Herausforderung hier, das 14 Jahre irgendwie aufrechtzuerhalten, ohne dass das verloren geht oder nicht zu sehr verloren geht. Und ich vergleiche mich immer mit dem VfL Bochum. Ja, ich kann eben nur Leute verpflichten, die woanders nicht gewollt werden oder zu alt dafür sind oder verkannt worden sind und denen die Chance geben, nochmal zu zeigen, was sie drauf haben. Das ist die Politik. Andere kann ich mir nicht leisten, will ich auch gar nicht haben. So.
Das ist ein klassischer Plot so eines Sportlerfilms oder so.
Ich betrachte mich auch eigentlich, ich vergleiche alles, was ich hier tue, immer mit Fußball. Wirklich wahr, ist einfach so. Ensemble. Houston, we have a problem.
Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Houston, das Telefon geht, wir machen kurz.
Achso. Nö. Ich bin jetzt nicht interessiert. Das ist das, was macht mir, glaube ich, noch viel mehr Spaß als Regie führen. So ein Ensemble zu führen. Wobei jetzt, bin ich da unheimlich stolz drauf, das fühlt sich mittlerweile selbst. Das ist, die Selbstständigkeit ist da unglaublich gelungen. Das ist übrigens was ich aus dem Sport mitgenommen habe. Ich habe während meines Studiums und so weiter als Basketballtrainer gearbeitet. Das hört sich jetzt unheimlich arrogant an, aber ganz oft ist das passiert, wenn ich von der Mannschaft weggegangen bin. Waren die erfolgreich? Und dann, wenn ich weggegangen bin, haben sich die Mannschaften aufgelöst. Und das fand ich immer irgendwie traurig. Also ich habe immer gedacht, du machst irgendwas falsch. Ja? Du hast da irgendwie falsch unterrichtet. Und das war von vornherein hier mit so, hatte ich das mit auf dem Schirm, dass das hier nicht passieren soll. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich hier 14 Jahre bin.
Wie viele Jahre wirst du denn noch hier sein? Also geht's weiter im Mondpalast?
Also,
oder gibt es die Tendenz, dass du... Gibt es noch was du hier erreichen willst? Ich frage mal so.
Ja, ich habe ja hier schon mal aufgehört, weil da mit meiner zweiten Ehe und mit meinen drei Kindern und ich hatte einen Krebs, also da war wieder so eine Lebenskrise und da war ich mal eine Zeit lang nur so im Hintergrund tätig hier. Und wo ich eigentlich auch gedacht habe, das war jetzt das Ende. Ich war nicht glücklich über das, was ich erreicht hatte. Also das... wahrscheinlich war ich der Einzige, der von Anfang an gedacht hat, es wäre toll, wenn du dazu beitragen würdest, eine Tradition zu begründen. Ja, diese Gelegenheit wird einem ja nicht so oft gebucht. Und das kann man im Ruhrgebiet halt gut. Ruhrgebiet ist ein Einwanderungsland. Ja, also 1900 hatte Gelsenkirchen noch 2000 Einwohner irgendwie. Ja. Und hier gibt es keine Tänze, hier gibt es keine Trachten, hier gibt es keine Volkstheatertradition und so. Und das fand ich so. Und ich mag diese Leute, die hier so leben. Und ja, das hört sich sehr anmaßend an. Also ich habe schon immer mal so davon geträumt, also wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin oder so, so eine kleine Bronzetafel da an der Wand, Gründungsintendant wäre gut. Und wenn das Theater dann, wenn Christian und ich nicht mehr da sind oder das nicht mehr machen, dass es trotzdem die Leute sich nicht vorstellen können, dass das Theater dann weg ist. Dass es einfach bleibt. Ja, das ist anmaßend, klingt wahrscheinlich auch anmaßend, aber das, ich glaube, aber ich hab gelernt, das werde ich nicht mehr erleben. Das ist ein viel längerer Weg. Und ich würde jetzt mittlerweile auch sicher gerne mal was anders machen. Aber ich bin immer noch zufrieden. Ich ziehe drei Kinder groß. Ich wohne hier in dem Theater, das ist unheimlich praktisch. Und ich muss die Kinder durchbringen und ernähren und dabei nicht in ganz Deutschland unterwegs sein, wenn es geht. Also das sind auch sehr vernünftige Entscheidungen. Und ich mag mein Ensemble immer noch unheimlich. Also es gibt Schlimmeres, als hier zu bleiben.
Gibt es denn noch was du als Schauspieler machen möchtest, was ja. Du bis jetzt noch nicht gemacht hast?
Ja.
Was denn?
Ja. Es gibt verschiedene Dinge, die ich gerne machen möchte. Also ich habe so diese typische Träume. Ja, also ich würde gerne in meinem Leben noch Klavier spielen. Das lernen. Das können wir wegstreichen. Das wird nicht mehr passieren. Ich würde gerne einen Roman zu Ende schreiben. Das ist auf einem guten Weg, aber mein Leben ist leider ein bisschen sehr voll, sodass das halt dauert. Und als Schauspieler, ich habe ja mal eine ganze Zeit, ein paar Jahre den Käfen gespielt, also ein Personenstück, 2,5 Stunden alleine auf der Bühne. Das hat mich total angefixt. Und so ein Solo, so ein kabarettistisches, satirisches, kommentierendes Solo, das wäre so mein Traum. Das würde ich mir gerne schreiben und machen. Ja. Kann ich immer noch irgendwann hinkriegen. Also ich nehme es mir aber jetzt schon seit 2 Jahren vor. Als ich jetzt hier wieder neu angefangen habe, habe ich das auch sofort mit eingebracht, dass ich das gerne haben möchte, so ein Programmpunkt. Aber ich übernehme mich. Also 3 Kinder sind einfach wahnsinnig viel, das muss man einfach mal sagen. Und ja, und 63 ist auch schon verdammt alt. Muss man auch mal sagen. Aber das wäre so mein Traum. Also würde ich gar nicht irgendwie von träumen, gar nicht mehr von träumen. Also wenn ich nochmal eine klassische Theaterrolle, dann gäbe es nur eine einzige und dafür bin ich eigentlich schon zu alt. Mittlerweile wäre Richard der Dritte. Mhm. Und wenn ich mit jemandem zusammen nochmal eine Komödie spielen sollte, da werde ich jetzt langsam alt genug für, dann wäre es Sunny Boys. Mhm. Aber sonst würde ich gerne nur so auf der Bühne stehen und in Kontakt mit den Leuten schnell reagieren, wach sein, gar nicht fest. Jeden Abend passiert irgendwie was anderes. Das ist der absolute Kick.
Okay. Ja. Sag ich mal, vielen Dank. Zum Abschluss, hast du vielleicht noch einen Wunsch an das Thea Lotzi? Oder eine irgendwas, was du noch sagen möchtest dazu?
Ja, also ich wollte einmal noch mal ganz kurz damit, weil das ist unfair, dass wir haben hier ein sehr erfolgreiches Stück mit Live-Musik auf der Bühne gemacht, mit einer Live-Band. Und das wäre zum Beispiel ohne Tialozzi auch gar nicht gegangen, weil das haben Heiko und Uwe gemacht und das Tonstudio stand zur Verfügung und so. Das war einfach auch toll. Also es war auch anstrengend, weil Musiker so anders arbeiten als Schauspieler. Aber das war für die Musiker bestimmt genauso anstrengend. Und ich wollte dich gerade schon unterbrechen, weil ich wollte das Ganze nicht zu Ende gehen lassen. Ich empfinde schon eine große Dankbarkeit für die Existenz des Tialozzis und für die Leute, die von Anfang an, als ich noch gar nicht da war, irgendwie dafür gesorgt haben, dass das überhaupt gehen kann. Und es mag sein, dass ich da irgendwelchen Leuten Unrecht tue, aber mein besonderer Dank gilt der Axel und Gudrun. Also, wobei unser Verhältnis nicht immer leicht war, aber das, was die da geschafft haben und was das für mein Leben und wahrscheinlich für das von vielen anderen Leuten auch bedeutet hat, da bin ich sehr dankbar für. Ja, also, und das gilt doch für so Leute wie so Nächte, in denen man den Willy Tomczyk dann da in seinem Malersaal erlebt. Dann merkt man zum Beispiel auch bei solchen Leuten, was das damals jedenfalls bedeutet hat, so einen Anlaufpunkt zu haben, irgendwo. Das ist schon toll. Also ganz großen Dank an das TMZ.
Sehr schön. Jetzt fällt mir noch was ein, was ich fast jeden frage. Wenn dein Leben verfilmt wird, ne?
Ach du Scheiße.
Wer sollte dich spielen? Ist gemein, das einen Schauspieler zu fragen. Ich weiß, aber vielleicht.
Ich betrachte mich ja sowieso viel mehr als Regisseur. Von daher ist die Frage jetzt nicht so gemein. Da bin ich jetzt ganz frei in der Antwort?
Total.
Oder soll das so in den
Total.
Ich habe jetzt gerade auch ein totales Namensblackout. Also er sollte natürlich der deutschen Sprache mächtig sein, weil Sprache ist für mich unheimlich wichtig und synchronisiert dargestellt zu werden, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also es sollte ein Muttersprachler sein. Und von den bekannten Schauspielern, das wird jetzt vielleicht alle verwundern, aber ich mag den und der kann wirklich was, glaubt es mir, liebe Leute, wäre es Heiner Lauterbach. Und von denen, die ich persönlich kenne, obwohl ich auch von den bekannten Schauspielern ja einige persönlich kenne, wäre es tatsächlich Martin Zeig. Aber nur aus Angabe. Also ich würde mir wünschen, dass man dann glaubt, ich hätte die Kraft.
Sehr schön. Danke, Thomas.
Philipp, ich danke dir, weil es tut auch gut, sich ab und zu mal an diese Zeiten zu erinnern und die zu würdigen.
Deshalb machen wir es. Okay.
Danke.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war Thomas Rech, meine Damen und Herren. Tschüss.